Einen wunderschönen guten hier. Moment, falsch. Falscher Podcast. Sorry, ich komme nochmal rein.
Oh Gott, so weit ist es schon.
Ja, so weit ist es. So weit ist es schon.
Willkommen, liebe Damen und Herren. Willkommen zu Mickys Morning Briefing. Heute mit zwei Gästen aus dem Fußballbereich. Hier ist Mike Nöcker. Ja, also ach ja, Micky, ich fühle mich schon wie so eine Ehefrau von einem GI, der in Vietnam dienen muss. Ich will endlich, dass der Junge heil aus dem Dschungel zurückkommt.
Ach so, ja, wobei der Dschungel in diesem Falle ja so wie bei Full Metal Jacket ja auch erstmal nur auf dem Truppenübungsplatz stattfindet. Ne? Also das ist ja gut, hört halt, ne? Also hat auch seine eigenen Gesetze, sag ich mal. So.
Ich frage mich da auch oft, wer war das? Wer ist dieses miese Comic-Schwein?
Dieses was?
Das ist doch die ersten 10 Minuten aus Full Metal Jacket. Wer war das? Ach, wer ist dieses miese Comic-Schwein? Das ist der beste 10 Minuten aller Zeiten, übrigens auch auf Deutsch.
Okay, also da muss ich zugeben, da das war mir jetzt dann doch ein bisschen zu tief eingestiegen in die Materie. Da bin ich, da war dann selbst ich draußen. Du hast es geschafft, den Saal jetzt schon leer zu spielen, Lukas.
Ich war noch gar nicht drin.
Aber man muss sagen, für alle Hörer, die uns ja nicht sehen können, Mike Nöcker heute mit Rollkragenpullover ohne Aufdruck.
Stimmt.
Also zumindest vorne.
Hinten steht auch nichts.
Also dafür ist es ja wohl nicht zu fassen. Jetzt werde ich hier schon imitiert.
Steht einfach gar nichts drauf.
Ja, ich war übrigens gerade, Lukas, ich habe das deshalb nur nicht so aufgenommen, den Ball, den du mir zugespielt hast. Ich war etwas abgelenkt, ich habe gerade Candy Crush gespielt. Also das muss man mir, das muss man mir nachsehen.
Ja, mir bleibt ja übrigens nur zu sagen, hallo aus dem Wedding, dickes B oben an der Spree, im Sommer tust du gut und im Winter tut's weh und es tut richtig weh. Es schmerzt, es tut in allen Gliedern weh, aber dazu kommen wir ja noch.
Ja, richtig.
Reden wir über Fußball oder reden wir über andere Dinge, die in Berlin auch gerne mal wehtun?
Es ging in dem Falle, glaube ich, speziell schon um Fußball. Andere Dinge tun nicht ganz so weh, zumindest nicht allzu vielen. Ich habe gerade gehört, ich glaube in einem, was, Köpenick oder so, in einem anderen Berliner Stadtteil ist jetzt auch das Impfzentrum eröffnet worden. Also 500 Dosen diese Woche. Klasse.
Apropos 500 Dosen, ich mache mal eine davon auf.
Ja.
So. Merchandising hier, nachhaltiges Merchandising, was ich hier.
Mike, du siehst ja mit der Brille und dem Rollkragenpullover aus, als wüsstest du irgendwas, aber ich glaube, das ist auch nur Karneval bei dir, oder?
Ja, absolut. Also, da muss ich sagen, Karneval seit 51 Jahren.
jetzt setz doch mal die Brille, Nase, Schnurrbart, Maske da ab. Das hast du falsch verstanden mit jetzt immer Maske tragen. Das sind nicht diese neuen Masken. Auch nicht in
Ach
Köln.
So. Ja. So, ich habe deshalb eine Brille auf, weil ich ein bisschen oberlehrerhafter wirken möchte, weil wir natürlich jetzt an dieser Stelle Werbung haben und da Micky ja Koro-Experte ist, weil er das ja alles schon viel länger macht als wir, habe ich jetzt hier einen Zettel und einen Stift und eine Brille, die mich halt schlau aussehen lässt und ich werde die einzelnen Kommunikations-Keypoints einfach mal abhaken und gucken, ob Micky die Werbung jetzt hier quasi fehlerfrei vortanzen kann.
Naja, Leute, das ist ja nun wirklich, ist ja für mich ein leichtes. Ich bin ja großer Fan. Ich bin großer Fan der Koro Online-Drogerie. Ne, die ist ja für Trockenfrüchte, Nüsse, gesunde Snacks, Superfoods und vieles mehr. Man kommt ja derzeit nicht so in die ganzen Lieblings-Superfood-Cafés. Also muss man sich das im Zweifel auch zu Hause machen können. Und dafür ist Koro natürlich perfekt, denn da gibt es alles fürs Müsli, Kokoschips ohne Zuckerzusatz, Hanfsamen, gefriergetrocknete Erdbeerscheiben, Bio-Ahorncreme. Also da kann man sich dann wirklich mal seine Acai-Bowl oder sein Porridge machen, das ist doch klasse, das lieben wir doch alle. Wir sind doch diese Mover, Shaker, Hipster, Early Adopter aus den großen Städten. Und das kann man aber halt eben über die Online-Drogerie auch in der Provinz. Und das ist doch klasse, denn Koro setzt auf Top-Qualität, überspringt Handelswege, bringt die Produkte direkt vom Bauern zum Verbraucher und das alles bei fairen Preisen und voller Transparenz, offener Kommunikation. Das habe ich schon häufig angemahnt und Koro macht es möglich und das ist doch wirklich klasse. Und mit dem Rabatt Code Filterkaffee bekommt ihr 5% Rabatt. Nein, falsch. Mit dem Rabattcode MML bekommt ihr natürlich 5% bekommt ihr 5% Rabatt bei eurer Bestellung auf corodrogerie.de.
Das hat mir sehr gut gefallen, muss ich an dieser Stelle sagen. Mir hat ein bisschen noch gefehlt der Punkt weniger Verpackungsmüll durch Großverpackung. Und ansonsten finde ich, kann man das Unternehmen auch schon darin einmal unterstützen, dass man durchaus auch sagt, dass sie der Online-Shop für naturbelassene Lebensmittel werden wollen. Also ja, aber quasi
das
auch
haben unsere Hörer doch wohl rausgehört.
Das ist doch implizit. Also aber ansonsten kann ich doch fühlen, wenn er das so sagt. Das fühle ich doch.
Ansonsten kann ich sagen, sehr gut vorgetragen. Ich gebe dir für den Ausdruck eine 2. Ja. Und für die inhaltliche Vollständigkeit eine 1-.
Ach Mensch, klasse. Siehst du, wäre jetzt Kommunikation eine 2, aber inhaltlich und fachlich eine 5, dann wäre ich ja zum Beispiel Mats Hummels.
Ja, aber du hast, pass auf, dann muss ich bei Koro gerade sagen, du hast auf jeden Fall deine Standards besser im Griff.
Ja, also ich habe ja, also das, um mal jetzt mal ein bisschen über Fußball zu sprechen, also Borussia Dortmund, schon gesagt, also die haben mehr Angst vor Ecken als Luigi Colani. Das ist ja unglaublich. Also das gibt's ja gar nicht. Genau, also das, was Lukas sagt, Standards, also das ist, also das ist das Gegenteil von dem, was ich als Kind einer Gaswasser-Scheiße-Dynastie über Jahre und Jahrzehnte hinweg gesehen habe. Idealstandard, ja. Das war für mich immer, das war für mich immer das bestimmende Thema. Und das ist also genau das Gegenteil davon.
Wollen wir ganz kurz, bevor wir anfangen, wollen wir ganz kurz musikalisch unterbrechen?
Aber ich wollte noch ein richtiges.
Cola und dann, nein, jetzt unterbrechen wir musikalisch.
Okay. Du holst dir eine Cola, während wir musikalisch unterbrechen. Das ist, aber so lange ist die Musik doch gar nicht. Aber gut, Musik bitte. Und damit begrüßen wir aufs Herzlichste zu einer neuen Ausgabe des beliebten Familienpodcasts Fußball MML mit Micky Beisenherz.
Cola war aus, es gibt nur stilles Wasser und damit hätte man die Saison von Borussia Dortmund auch schon perfekt zusammengefasst.
Und wir begrüßen Lukas Vogelsang.
Ja, ich habe ja schon alles gesagt und muss wahrscheinlich aber trotzdem drüber sprechen. Ja, liebe Grüße aus Berlin. Ich bin ja so froh, dass Pal Dardai wieder da ist. Und hier ist der Mann, der ohnehin eine Zeitschleife ist. Hier ist Mike Nöcker.
Ja, und ich interessiere mich wieder für Fußball, denn für den FC St. Pauli geht's wieder aufwärts.
Übrigens, heutiger Folgentitel natürlich im bester Lukas Vogelsang-Tradition, weil wir ja über die Hertha sprechen. Und ich bin mir sicher, es steht schon bei ihm auf dem Zettel, er ist wieder Dardai. Ne?
Nein, nicht schlecht. Ja, ich wollte über Mike Nöcker nochmal sagen, ich stell dich nochmal vor. Und Nord ist ihr Hobby. Hier ist Mike Nöcker.
Oh Gott. Aber es wird auf jeden Fall, um einen alten Gag von Lukas wieder rauszuholen, ist gar nicht so alt, gar nicht so lange her, aber er wird wieder Zeit, dass wir auf jeden Fall, wir müssen jetzt irgendwann ein neues Musikvideo in Dortmund drehen, eine neue Version von Standard. Hast du ein Rezept, wie ich gegen BVB gewinnen will? Standard. Irgendwie sowas in der Art müssen wir machen.
Natürlich mit Ecki Häuser.
Genau. Das ist sehr schön. Genau. Fußball MML featuring Ecki Häuser. Standard.
Ach, es ist furchtbar. Aber ich weiß auch gar nicht, wo ich anfangen soll bei den ganzen Baustellen. Also Mike ist ja tatsächlich am besten aus diesen letzten Tagen gekommen. Ich glaube, St. Pauli, da geht's wieder leicht aufwärts. Das erste Mal überm Strich nach diesem Wochenende, habe ich gelesen. Ja. Dortmund aber stattdessen mit 7 Niederlagen in 18 Spielen. Und Hertha holt Dardai als Feuerwehrmann, als seinen eigenen Nachfolger und damit auch Nachfolger des Feuerwehrmann-Prototypen Bruno Labbadia. So, das ist der Status quo hier in Berlin. Also womit wollen wir denn anfangen? Brennt es euch so unter den Nägeln, dass ihr direkt wie die Hyänen euch auf Dortmund stürzen wollt? Oder können wir erstmal Berlin abfinden?
Nee, machen wir erstmal Berlin.
Finde ich auch. Wir fangen mal mit Berlin an. Und vielleicht an dieser Stelle leiten wir das Ganze mal ein mit unserer beliebten Kategorie Der blitzsaubere Gag. Normalerweise heißt die Kategorie ja der blitzsaubere Gag mit Mike Nöcker.
Der blitzsaubere Gag mit Mike Nöcker.
Aber heute ist es soweit. Heute gibt es den blitzsauberen Gag, eingesendet von unserem Hörer Max Kappelhoff. Wir haben also sozusagen, okay, wir haben also einen interaktiven blitzsauberen Gag.
Donnerwetter.
Was sagte Hertha-Boss Carsten Schmidt zu Lars Windhorst?
Keine Ahnung.
PayPal.
Oh. Ja? Ah. Muss man sagen.
Ha?
Ja. Sie hörten der blitzsaubere Gag mit Mike Nöcker.
Passend dazu kommt in West-Berlin auch gerade die Sonne raus. Also, es ist natürlich, also ich fand ja auch den Olli Hilbring-Comic super, wo Preetz und Labbadia bei Windhorst stehen und er sagt zu ihnen, komm, ich mache euch erstmal einen Coffee to go. Und vor allen Dingen auf der Kaffeemaschine steht Big City Cup. Also da wurde auch auf die, so, da wurde auch auf die Details geachtet. Also das ist fast so gut gewesen wie sonst immer die Karikaturen beim Kicker, wo der kleine Maulwurf im Bild immer versteckt ist. Oh Gott. Naja, aber ja, also ich muss mal ganz kurz, ich weiß ja nicht, wie nah ihr noch an der Hertha, ich weiß, es ist euer Herzenszweitverein in der Regel, aber ich erzähle euch mal kurz, wie es war. Wir haben vor ungefähr gefühlt 9 Wochen, aber ich glaube, es ist nur 3 Wochen her, haben wir Schalke 04, also den Übergegner Schalke 04, 3-0 dominiert in Berlin, worauf der Westberliner Größenwahn, also der hängt ja an den Seilschaften, der wird dann immer aus dem Keller geholt, dann hieß es Wahnsinn. Jetzt kriegen wir ja die 4 Abstiegskandidaten, Bremen, Köln, Hoffenheim und Bielefeld. Da holen wir 12 Punkte und dann sind wir oben dran. Was haben sie aus den 4 Spielen gemacht, vor allen Dingen aus der englischen Woche? 1 Punkt und 1-8 Tore. Und deswegen kann man nur sagen, es ist natürlich auf dem Papier dann auch komplett richtig, den Trainer zu entlassen. Aber es ist noch viel, viel richtiger. Und das ist der eigentliche Boss-Move auch von Carsten Schmidt gewesen, zu sagen, pass auf, wir können den Trainer jetzt so oft entlassen, wie wir wollen. Aber vor allen Dingen muss der Manager jetzt auch gehen. Weil Michael Preetz, das habe ich irgendwo gelesen, hat in seinen, der ist ja 2009 der Nachfolger von Dieter Hoeneß geworden. Und in diesen über 11 Jahren hat er eine Durchschnittsplatzierung mit Hertha BSC erreicht von Platz 12. Also Hertha ist im Durchschnitt unter Preetz auf Platz 12 eingelaufen und 2-mal abgestiegen.
Ja, das ist wirklich nicht so gut.
Ich habe in diesem Zusammenhang
also ganz 2009, als Otto Rehhagel übernommen hatte, war doch damals, ne? War das 2009?
Ich bin fit. Ich kann immer noch sagen, Attack, go. Nee.
Oder nein, was war das?
Das war das Relegationsspiel 2012, wo sie gegen Düsseldorf verloren haben und runter mussten.
Das war 2012,
ja? Also das ist wirklich etwas für mich, das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt im Podcast, ist alles zwischen 2009 und 2012 komplett verschwommen. Also ich weiß folgende Namen nur, um euch nochmal ein Gefühl zu geben, wo man als Berliner dann auch durch musste. Ich gebe euch mal ein paar Namen. Ronny.
Ja.
Luhukay. Skibbe, Bubble, Rehhagel, Beate, Rehhagel, Otto, Hund von Otto Rehhagel. Und das ist für mich aber alles eine sehr lange, sehr schmerzhafte Saison. So wie für viele ja die Weltmeisterschaftsturniere 2006, 2010, 2014 ein sehr langes, tolles Turnier waren. Vom ersten Spiel gegen Costa Rica bis zum Finale gegen Argentinien. War das für mich eine sehr lange Saison, in der wir irgendwie gefühlt dauernd in der zweiten Liga waren und zwischendurch war Markus Babbel da und nicht der Markus Babbel, der jetzt aussieht wie ein Bond-Bösewicht, sondern der alte Markus Babbel. Also nichts daran war gut. Und das war alles Michael Preetz. Und wie gesagt, wir hatten Ronny als Mittelfeldregisseur, damit sein Bruder Raphael, der später ja bei Gladbach geglänzt hat, auch geblieben ist. Das sind all die Jahre unter Preetz gewesen. Und es hieß dann immer, ja, aber wir müssen ja auch gucken, wir sind ja finanziell auch nicht auf Rosen gebettet. Ja, jetzt waren sie es aber. Und Preetz hat trotzdem nichts draus gemacht.
Und die haben ja wirklich ein Geld, ich glaube 120 Millionen investiert oder so. Da ist natürlich das, wo sie jetzt gerade stehen, alles andere als befriedigend. die Mannschaft passt ja offenkundig nicht zusammen. So, und natürlich, wenn das immer wieder so darauf hinausläuft, ist es nur logisch und richtig, dass man dann irgendwann auch Brez sagt, pass mal auf, Freund, du hast jetzt wirklich genügend Zeit und auch vor allen Dingen jetzt genügend Geld gehabt, um daraus was zu machen. Gerade wenn man sich so anschaut, wie so der ein oder andere Mitbewerber mit seinem Geld haushaltet, da muss man irgendwann auch sagen, du siehst es ja selber, es ist jetzt vielleicht auch langsam gut. Labbadia zu entlassen, das war jetzt in gewisser Hinsicht nur folgerichtig, wenn man die Gesetzmäßigkeiten des Marktes kennt. Aber das schien mir weitaus weniger dringlich zu sein, als dass man jetzt bei Preetz auch mal sagt, so, wir hätten jetzt gerne mal jemanden, der weiß, wie man eine funktionierende Mannschaft zusammenstellt. Bei Labbadia tat es mir ein bisschen leid, weil selbst im letzten Spiel, sie haben ja einfach auch sehr viele Möglichkeiten gehabt, die sie nicht genutzt haben. Also in der Offensive gab es ja wirklich einige Möglichkeiten, das Spiel auch anders zu gestalten. Also so wie das dann am Ende so ausging, das hat den Spielverlauf ja auch nicht ganz wiedergespiegelt, muss man ja fairerweise auch sagen. Also anhand dieses Spieles zu sagen, pass mal auf, Bruno, du musst gehen, das spiegelt sich für mich so nicht wieder. Aber in der Summe ist es wahrscheinlich jetzt das Beste zu sagen, okay, das war es jetzt. Nur, dass da plötzlich Paul Dardai wieder auf der Matte steht. Ja, aber es zeigt natürlich auch, dass sie die Saison bereits komplett abgehakt haben und gesagt haben, pass auf, wir wollen jetzt hier einfach nur auf Platz 13 landen und dann reicht's für uns. Oder halt eben wieder 12, um den Schnitt zu halten.
Für mich erschließt sich da ganz klar eine maximale Forderung, die jetzt in dieser Stelle einfach wirklich kommen muss. Ausgliederung der Profiabteilung jetzt. Jetzt muss sie kommen.
Natürlich.
Ja, und ich habe noch eine kurze Frage noch an Lukas. Du hast eingeleitet mit Westberliner Größenwahn. Gilt das schon als Tautologie?
Tatsächlich ist es ja das, was uns immer verfolgt. Und eigentlich müsstest du, wenn du Preetz sagst, auch Gegenbauer sagen. Also du müsstest eigentlich diesen Muff der 1000 Jahre, ja, müsstest du eigentlich langsam mal loswerden, auch Gegenbauer als Präsident, um dann wirklich zu sagen, man stellt diesen Verein auf ganz andere Beine. Und da ist ja Carsten Schmidt als ehemaliger Sky-Chef eigentlich auch die richtige Personalie. Ist nur dann halt, also es sind zwei Zuschreibungen oder Überschriften, die mich haben stutzig werden lassen. Also Spiegel Online schrieb über Preetz sozusagen als Abschiedsbrief, als Nachruf, Verwalter des Mittelmaßes. Und dann kommt aber Dardai, installiert von Carsten Schmidt, der eigentlich als Trainer, und deswegen sind sie ihn ja losgeworden, bevor sie Čović installiert haben, der Inbegriff des Mittelmaßes am Ende war. Also der hat sie ja, wenn ihr euch erinnert, der hat sie übernommen auf Platz 17 damals von Jos Luhukay und hat sie gerade noch auf Platz 15 geführt. Dann sind sie in den Europapokal eingezogen, sind 7., 6., 10. und 11. geworden. Das heißt, ein klarer Abwärtstrend erkennbar und eben auch wieder sehr nah an Preetz 12. Platz. Das heißt, wenn der Verwalter des Mittelmaßes geht, wieso holt man dann den Trainer, den jemand anderes entlassen hat, weil er der Inbegriff des Mittelmaßes war?
Ja, das ist, glaube ich, relativ einfach erklärbar, weil sie zu dem Zeitpunkt der Trainerentlassung Mittelmaß für unter ihrem Niveau gehalten haben. Jetzt, da sie ihn holen, mit der Abstiegszone im Blick, ist Mittelmaß eine Art Sehnsuchtsobjekt. Und schon ist Dardai der richtige Mann. Das zeigt natürlich auch, dass die Ziele in dieser Saison halt einfach so nach unten korrigiert wurden, was vermutlich auch das Richtige ist, rechtzeitig zu sagen, pass auf, viel mehr ist nicht drin. Jetzt kann man im Grunde genommen nur noch positiv überraschen. Also jetzt mit dem Ziel gesichertes Mittelfeld kann es ja immer noch mal passieren, dass man plötzlich auch noch an der Europa League kratzt. Ja, du weißt es ja nie, wenn es plötzlich durch irgendwelche Gründe gut läuft. Dardai ist ja auch deshalb gegangen, weil offensichtlich einige oder weite Teile der Mannschaft mit seinem Führungsstil nicht mehr klarkamen und sich da, um es mal so zu sagen, emotional nicht entsprechend abgeholt gefühlt haben. Jetzt, da nun weite Teile der Mannschaft einfach ganz andere Menschen sind, mag das wieder funktionieren, da diese Abnutzungserscheinung, die es mit der Mannschaft gab, die damals noch da war, jetzt in der Form ja nicht mehr vorhanden sind.
Eine Anmerkung nur noch, was ich wahnsinnig interessant finde an der Personalie Dardai ist, sie wollten ihn ja nur bis zum Sommer holen. Sozusagen, er ist ja U16-Trainer, er ist ja als Jugendtrainer zurückgekehrt. Und die Idee war, er kommt als Feuerwehrmann bis zum Sommer. Und dann hat er gesagt, das mache ich nicht. Ich bleibe mindestens bis zum nächsten Sommer. Das heißt, auch das ist schon wieder ein Kompromiss. Ich bin gespannt. Also Dardai natürlich bis zum Sommer zu holen, wäre diese Lösung gewesen. Wir installieren jetzt das, was wir schon mal hatten und warten, ob Rangnick zusagt. Die große Hoffnung, Ralf Rangnick im Hintergrund. Das ist ja bei Schalke lange gewesen, ist aber bei Hertha eigentlich schon eine Personalie, die immer mitschwingt, seit Klinsmann da war. Holen wir Ralf Rangnick. Wird das nächste große Projekt des Tüftlers? Und jetzt sagt Dardai aber, nee, ich bleib definitiv bis 2022. Ich weiß nicht, ob das auch ein Boss-Move ist oder am Ende schon wieder die nächste, das nächste Potenzial für einen Konflikt birgt.
Die Tragik in diesem ganzen Hickhack und dem ganzen Hin und Her, und das werden wir möglicherweise gleich noch detaillierter und vor allen Dingen noch schärfer bei Borussia Dortmund besprechen, ist ja, dass du irgendwo im Fußball immer zwischen Identität, langfristiger Planung und kurzfristigen Maßnahmen mehr oder weniger hin und her gehst. Wir haben so oft schon darüber gesprochen, dass die meisten Vereine überhaupt gar keinen Plan haben. Also, wir haben über das Thema Trainer-Scouting beispielsweise gesprochen. Das Interessante, was ich an der Personalie Dardai finde, ist, dass er natürlich Identität mitbringt. Also er ist derjenige, der so ein Stück Hertha jetzt auch zurück in den Verein bringt, nachdem wir uns in den letzten anderthalb Jahren über Big City Club und große Ambitionen und Investoren und Geld hier und Geld da und Pläne hier und neues Stadion und so weiter und so fort unterhalten haben.
Aber Klinsmann hat die Hymne mitgesungen und mit HOHE unterschrieben. Also
HOHE oder Jürgen.
Geht es jetzt quasi zurück zu Identität? Das finde ich grundsätzlich erstmal ganz spannend und ganz interessant. Und ich finde es, glaube ich, auch tatsächlich für Hertha schlau, weil das ist ein bisschen das, was es jetzt braucht. Dieses ständige Hin und Her mit diesen unterschiedlichen Trainerwechseln zeugt ja von nichts anderes als von totaler Planlosigkeit. Und wenn man jetzt hergeht und sich darauf vielleicht sogar besinnt, und das ist jetzt eine reine Interpretation von außen betrachtet, ich bin in diesem Verein nicht drin, ich habe mich ehrlicherweise mit Hertha angefangen zu beschäftigen, durch dich, Lukas, und weil Paul Keuter da irgendwann eingestiegen ist, also aus reiner...
Ist ja wie Carsten Schmidt.
Also aus reinem...
Leute, pass auf, Leute, die früher bei Sky waren und sich jetzt mit Hertha beschäftigen müssen. Carsten Schmidt, Mike Nöcker, Ende der Serie.
Beide wissen, dass wenn man viele Millionen investiert, dass es danach trotzdem noch ganz übel ruckeln kann. Ne? Also von daher.
Wieso? Wann habe ich denn jemals viele Millionen investieren können?
Ja, du nicht.
Alter, hast du gesehen, was Beisenherz neuerdings für ein Rode-Mikrofon hat? Der hat ein Rode-Mikrofon. Das sieht aus, als würde in seinem Hotelzimmer einer stehen, der ihn angelt.
Das war von meinem eigenen Geld bezahlt. Das ist in meiner Liga keine Selbstverständlichkeit.
Der Mann aus St. Pauli hat ja recht. Du holst mit Dardai natürlich den Kurvenliebling zurück, wo jeder in der Ostkurve sagt, also auch die übrigens, die Morddrohungen an die Häuserwand bei Paul Keuter schmieren, endlich wieder Hertha, Stallgeruch. Ist ja auch schwierig. Und dann installierst du, übrigens war er auch ein alter Bekannter von Mike, der Labbadia hatte ja Olaf Jansen als Co-Trainer. Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Das habe ich jetzt erst im Kicker gelesen, als er wieder weg war. Aber du holst ja mit Zecke Neuendorf ja noch eine Berliner Kultfigur. Also Zecke Neuendorf, von dem ich lange dachte, er wäre der Sänger von Seed, ist jetzt Co-Trainer bei Hertha BSC. Und damit hast du natürlich die alten Helden. Weil das muss jetzt wirklich mal jemand nachgucken. Aber aus dem Bauch heraus hat Hertha BSC einmal Bayern München 2-1 geschlagen. Und die Torschützen waren Andreas Neuendorf und Paul Dardai. Also mehr Hertha Westberliner blau-weißen Stolz kannst du eigentlich installieren. Das ist fast so gut wie diese 18.000 Fähnchen, die sie in Westberlin aufgestellt haben.
Die beste Idee ever.
Aber ich bin gespannt, ob es anders als diese Fähnchen mehr als nur so ein PR-Stunt von einer Agentur sein kann und sie wirklich was bringen. Weil, was ja Micky ganz richtig gesagt hat, ist, Dardai hat halt eine Mannschaft erreicht von Hertha-Spielern damals, die ja auch gar nicht viel mehr erreichen mussten als Platz 7 oder 8, weil man einfach gesagt hat, wir haben das Geld nicht, wir haben ab und zu mal einen guten Transfer getätigt, dann hatte man Mitchell Weiser, dann hat man Ibisevic geholt und Niklas Stark und dann waren so ein paar Glücksgriffe von Preetz dabei. Da hat aber niemand im Umfeld viel erwartet. Das heißt, Platz 6 war ein Riesenausreißer und dann war er natürlich ein Held. Jetzt kann er ja höchstens den Klassenerhalt schaffen. Im nächsten Jahr aber wenn du dann eben einen 120, 150 Millionen Kader hast, erwarten sie ja auch von Dardai wieder, dass er es mindestens nach Europa schafft. Das ist der Windhorst-Fluch. Und damit muss sich Dardai und damit muss sich auch Zecke Neuendorf jetzt auseinandersetzen. Und ich weiß nicht, ob dann dieses Stallgeruch-Ding wirklich zündet, wenn du tatsächlich nach Europa
gehst. Nee, Stallgeruch ist scheißegal. Wenn so viel Geld investiert wurde, dann muss das halt einfach passieren. So, fertig aus. Ist doch klar. Also das ist doch ein ganz normaler Reflex. Das mit dem Stallgeruch ist schön und das kann zu einer gewissen Zeit auch den Zorn und den Hass der Fans dahingehend binden, dass man sich erstmal an der Vereinsführung festbeißt. Aber irgendwann kommt natürlich auch der Punkt, wo die Fans sagen, ja, jetzt muss aber der Trainer auch mal dafür sorgen, dass man diese, um da mal wieder ein weiteres eine Phrase zu benutzen, dass man diese PS auf die Straße bringt. So, und eine Zeit lang hast du erstmal Ruhe, das ist jetzt, weil die Fans erstmal sagen, ey, wir wollen erstmal Stabilität. Und dann irgendwann heißt es wieder so, jetzt, ne, stellt man, so wie bei Corona an Silvester, wo man sagt, man stellt jetzt alles auf Null, nächste Saison, und dann merkt man plötzlich, die Scheiße geht einfach so weiter, weil es in sich immer noch nicht funktioniert.
Jetzt gab es ja überall in der Zeit, oder auch Tobi Holtkamp hat das geschrieben bei Sport 1, überall dieser späte Triumph des Jürgen Klinsmann. Klinsmann wusste es besser, Klinsmann hat es durchschaut, der späte Sieg des Jürgen Klinsmann. Das mag alles sein, dass der in seinen bei der Sportbild durchgesteckten Tagebüchern das alles richtig analysiert hatte. Die Art und Weise war trotzdem schäbig und das macht man einfach nicht. Und deswegen, und dieser Abgang aus Berlin war hochnotpeinlich und hat auch niemandem was gebracht. Er hätte sich dem ja auch stellen können. Eine andere Sache sehe ich aber sehr, sehr schwierig. Das ist nämlich die Personalie Bruno Labbadia. Also zum einen, wenn man ihn gesehen hat nach dem Spiel, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, der hat ja von seiner Entlassung live on air bei Sky erfahren, weil Sebastian Hellmann und Lothar Matthäus die Bildschlagzeile, ja. Also Labbadia, das Ende ist klar, Ende besiegelt, Labbadia genau. Weg bei Hertha. Das hört er im Interview mit Sky, während er noch am Spielfeldrand steht und erfährt davon erst dort oder beziehungsweise schon dort. Er hätte es wahrscheinlich sonst in der Kabine gehört. Was ja schon mal vom Stil her überhaupt nicht geht. Carsten Schmidt hat es eine Schlechtleistung genannt, was aber auch zeigt, in welchem Zustand dieser Verein ist, wenn du sozusagen so dann auch noch ein Maulwurfproblem hast. Und dann ist aber in meiner Analyse, ist meine Frage, er hat nie zu einem System gefunden, in den ganzen 11 Monaten mit dieser Mannschaft nicht. Er hat kein System gefunden und er hat meiner Meinung nach viel zu viel experimentiert. Mal Luke Bacchio auf der 10, mal Doppelspitze. Aber, war mit dem Kader überhaupt mehr möglich? Weil es ist nämlich auch die Frage, und deswegen musste Preetz halt auch gehen, ist nicht diese Mannschaft mit all dem Geld komplett falsch zusammengestellt? Also konnte Labbadia überhaupt was gewinnen? Weil ich erinnere mich dran, er kommt im April letzten Jahres. Da war ja diese Mannschaft schon eingekauft. Toussaint war verpflichtet, Piontek war verpflichtet, Kunja war schon da, Luke Bacchio war schon da. Also all die Spieler, die plötzlich bei Hertha Leistungsträger sein sollten. Dann sagt er im Sommer, ich brauche aber mehr Spieler. Vor allen Dingen mehr Führungsspieler, weil ihm mit Gelbret, Kraft und Ibisevic ja all die Wortführer aus der Kabine weggebrochen sind. So eine Achse ersetzt du ja nicht einfach mal über den Sommer. Und dann fordert er Transfers und ihr erinnert euch, Hertha wollte im Sommer halb Europa kaufen. Von Draxler bis Emre Can, alles stand irgendwann mal auf der Liste gefühlt in dieser Zeit, in den letzten anderthalb Jahren. Er bekommt aber keinen dieser Spieler und er will Götze haben. Und am letzten Tag, als Mike Nöcker und ich am Olympiastadion standen und hinter uns ist dieser Hubschrauber gelandet und wir haben gesagt, jetzt kommt Götze, kam nicht Götze, weil der zu PSV ging, sondern es kam Alderete, weil Rekik nach Sevilla geflüchtet war. Das heißt, er hat plötzlich eine neue Baustelle, aber keinen einzigen Spieler, den er wirklich wollte und den er auch brauchte, weswegen Peter Pekarek Rechtsverteidiger spielt, wir keine Flügelspieler haben und den einen Spielmacher, den er noch haben wollte, auch nicht. Und dann hast du jemanden, und das ist auch ein Beispiel, wie Guendouzi, einen der größten Talente bei Arsenal, der hat einen Vertrag bis im Sommer ohne Kaufoption. Da ist Hertha nur Durchgangszimmer. Und da ist doch die Frage, kann ein Trainer mit einer Mannschaft, die so wenig mit ihm zu tun hat und seinen Vorstellungen von Fußball, überhaupt erfolgreich arbeiten? Oder ist er einfach nur das Bauernopfer der Idiotie der Vereinsführung?
Das klingt so geschwurbelt und so auf so vielen Ebenen so viel wenig durchdacht.
Von mir jetzt, ne?
Von dir vor allem, ja, von dir vor allem. Nein, der Punkt ist, ich frag mich manchmal ernsthaft, warum Fußball eigentlich so kompliziert ist. Normalerweise gehst du doch her, schreibst dir eine Idee auf, welchen Fußballer du spielen möchtest, den lässt du idealerweise sozusagen von der Ausbildung an, also sprich vom Nachwuchsleistungszentrum bis in den Profibereich trainieren. Und dann suchst du dir nach diesem Fußball, den du gerne spielen möchtest, den Trainer. Und auf den Trainer, der deine Philosophie umsetzt, baust du dir den Kader zusammen. Und dann hast du in der Regel Saisons, in denen es ganz gut läuft, weil du es möglicherweise noch mit anderen Mitteln in irgendeiner Form unterstützt, mit Datenanalysen, mit was dem dann so unter der Saison letztlich rechts und links des Weges noch kommen kann. Und hast halt mal Zeiten, in denen es gut läuft und vielleicht sogar auch Zeiten, in denen es nicht gut läuft. Aber du versuchst eigentlich so deine Identität gepaart mit deiner Fußballidee wie eine Marke letztlich, um mal ein gehasstes Wort sozusagen bei Traditionsfußballfans zusammenzubringen. Also eine Marke hat eine Identität, hat ein Produkt, hat eine Idee. So, und das alles zusammen ist das, womit man in der Bundesliga antritt. Und ich habe das Gefühl, niemand steht wirklich oder ganz oft stehen Vereine einfach überhaupt nicht hinter dem, was sie sich gemacht haben, weil sie beim ersten Windstoß als erstes mal den Trainer entlassen, dann entlassen sie den zweiten Trainer, dann stellen sie fest, dass sie den dritten Trainer, den sie holen, der passt überhaupt nicht mehr zu dem Kader, dann müssen ein paar Spieler gehen, dann haben sie das Problem, oh, wie jetzt gerade geschildert, jetzt haben wir ja gar keine Platzhirschen mehr in der Kabine. Dann versucht man irgendwie da wieder ein bisschen was zu flicken. Also es ist so eine ständige Flickschusterei und hat nie irgendwas mit einer langfristigen Strategie zu tun. Und deswegen strauchelt Hertha, ein Verein, der viel, viel mehr Ansprüche hat. Deswegen strauchelt Schalke, ein Verein, der viel, viel mehr Ansprüche hat. Deswegen strauchelt Borussia Dortmund und so weiter und so fort. Du kannst es an ganz, ganz vielen Vereinen an ganz unterschiedlichen Stellen sehen, dass sobald Trainerwechsel anfangen, fängt die Planlosigkeit an, weil man keine Ideen mehr hat und dann weicht man von einer kompletten Linie ab und hat eigentlich irgendwo nur noch so einen Flickenteppich, wo der Kader nicht mehr so richtig zum Trainer passt und wo das Präsidium irgendwie nicht mehr professionell ist, weil es irgendwie ständig aus der Fanszene zu Recht möglicherweise auch natürlich auf die Fresse bekommt, dass es nicht mehr so läuft, wie es eigentlich mal laufen sollte und so weiter und so fort. Und was sich dreht, ist so ein Perpetuum mobile des Mittelmaßes oder sogar des wirklichen, ja, eins, das sozusagen nach unten zieht.
Ja, wenn das Perpetuum mobile zum Abwärtsstrudel so wird.
So. War das deine Werner Hansch-Parodie?
Ja. Ich kann das doch nicht, aber ich kann doch nicht an mich halten, das kennst du. Oh. Aber darf ich mal, also einmal darauf eingehen, die einzigen, die in den letzten zwei Jahren richtig gut geflickschustert haben, waren die Bayern. Das muss man an der Stelle sagen. Und das Zweite ist, es gibt ja ein ganz prominentes Beispiel, wo sie eigentlich den Weg gegangen sind und jetzt trotzdem gestern oder heute, ja, je nachdem, wann die Leute das jetzt hören, nachbessern müssen. Chelsea London, auch ein Big City Club, hat ja ganz klar auf den Trainer Frank Lampard gesetzt und hat gesagt, wir bauen dem eine Mannschaft mit vielen internen Talenten. Der kriegt Havertz für 100 Millionen, der kriegt Werner. Frank Lampard sollte der Zukunftstrainer bei Chelsea sein und die haben ihm eine Mannschaft komplett nach seinen Vorstellungen gebaut. Also damit, davon hätte ja Bruno Labbadia bei Hertha geträumt, dass er so eine Mannschaft bekommt, wo er sagt, das ist genau meine Philosophie, das sind genau die Spieler. Ich habe den schnellen Mittelstürmer mit Werner, der passt perfekt zu Abraham vorne. Dann hast du dahinter Kai Havertz. Und Frank Lampard wusste am Ende nichts damit anzufangen. Und jetzt kommt Tuchel. Und Tuchel hat überhaupt nicht an dem Kader gebaut. Und jetzt sagen sie, dieser Kader passt perfekt zu Thomas Tuchel. Also das ist ein Negativbeispiel, wo sie jetzt sozusagen auch über den Namen Tuchel probieren, die Saison zu retten, weil der Trainer, für den sie das Team gebaut haben, nicht funktionierte mit dieser Mannschaft.
Ja.
Das sehr, sehr gute Beispiel und das, was sozusagen Mikes These stützt, ist nach wie vor und immer wieder Freddy Bobic bei Eintracht Frankfurt.
Absolut.
Ich denke halt immer andererseits, wenn du halt sehr gute Spieler auf sehr vielen Positionen gekauft hast, da kann doch theoretisch auch ein anderer Trainer übernehmen und findet doch erstmal die Basiselemente für eine gute Mannschaft und einen guten Spielstil doch fast immer. Also jetzt Bayern ist natürlich ein super Beispiel dafür, weil da hast du ja gesehen, unter Kovac waren das die absoluten Vollpfeifen und unter Flick war derselbe Kader plötzlich fantastisch. Das heißt, es war ja auch eine Mannschaft oder ein Kader da, der für einen anderen Trainer gekauft wurde. Wahrscheinlich sogar für den Trainer, der sogar noch vor Kovac da war. Und Flick hat was draus gemacht, weil halt einfach sehr gute Einzelspieler da waren, die man dann auf entsprechenden, also man kann doch auch von einem Profitrainer erwarten, dass er aus einem Kader, der vielleicht nur zu 70% seinen Vorstellungen entspricht oder vielleicht 60, trotzdem etwas Gutes zimmert, weil dort einfach sehr gute Leute sind. So, die er dann entsprechend etwas, das ist doch auch Teil des Trainerberufs, dass du halt auch etwas in Spielern siehst und sagst, okay, der kommt jetzt dahin, den baue ich dahin, der ist sehr gut, da ist er falsch aufgestellt. So wie in dieser Schweinsteiger-Doku beispielsweise Van Gaal, der dann gesehen hat, dass Schweinsteiger beispielsweise halt eben da auf dem Flügel nichts verloren hat, sondern sagt, pass auf, ich habe den gesehen, den stelle ich jetzt mal weiter nach hinten ins Mittelfeld. So, also da, auch das ist ja Teil des Trainerberufs, dass du da nicht hinkommst und sagst, hey, guck mal, weil sie mir da hingestellt haben, da kann ich ja gar nichts mit anfangen, sondern dass du sagst, okay, die sind auch nicht richtig eingesetzt gewesen, das und das und das, das sind einfach Fehleinkäufe, okay, und mit denen kann ich dies, das machen. So, das, ich meine, dafür sind die ja auf dem höchsten Niveau.
Ja, nur nochmal zwei Personalien aus dem Hertha-Kader. Da finde ich zum Beispiel, also Labbadia wurde es ja vorgeworfen, eben zu viele Experimente gewagt zu haben, aber er hat es zumindest versucht, er hat den ja schon in die Jahre kommt Peter Pekarik, ja, der noch in Wolfsburg unter Magath gespielt hat. Ich glaube, da sogar Meister geworden. Also der geht ja schon lange zurück. Den hat er plötzlich klar hingesetzt, hat gesagt, ich höre auf zu heulen, ich habe halt keinen besseren Rechtsverteidiger, muss der alte Mann das richten. Und der war extrem stark daran beteiligt, dass Hertha die Klasse gehalten hat in der vergangenen Saison und war jetzt auch einer der besten Spieler, weil Labbadia einfach gesagt hat, das ist meine Lösung. Und im Mittelfeld hat er gesagt, okay, mir fehlt Per Schelbred und Toussaint ist nicht die Lösung. Ich versuche es mit Niklas Stark, vorher immer Innenverteidiger, der aber immer auch Ansprüche auf diese Position angemeldet hat, nämlich auf der 6. Ich versuche es mit dem. Das heißt, er hat ja sozusagen gesagt, ich guck, was ich aus diesem Kader rausholen kann. Nur ging's da, glaube ich, nicht besser. Aber ich hatte ja auch eigentlich versucht, sozusagen so euch so ein bisschen in die Richtung zu stoßen. Ich hatte das Mike unter der Woche auch schon mal oder gestern oder so gesagt, wir müssen unbedingt, also wenn wir sozusagen im Negativen im Moment von Hertha erzählen, müssen wir eigentlich im Positiven mal ganz kurz, bevor wir dann auch nach Dortmund kommen, müssen wir mal über Eintracht Frankfurt
immer gerne
sprechen, weil jetzt kommt die kühne These.
Kühne These, die kühne These mit Lukas Fuhlsang. Ich gönn dem das.
Ist Eintracht Frankfurt auf Platz 6 im Moment erster Bayernjäger?
Ja, da werden sich unsere Fans natürlich bedanken. Werden sagen, ah, klasse, schön, dass ihr das. So, damit wäre die Saison für Frankfurt jetzt also offiziell beendet. Der Abstiegskampf hat heute begonnen.
Aber vielleicht, Lukas, untermauerst du einfach mal deine These.
Ja, also übrigens, es fällt gleich eine Personalie, über die Mike Nöcker schon vor 3 Wochen sprechen wollte. Ich sag's nur, er hat's nämlich wieder gewusst. Wichtig ist, Eintracht Frankfurt, Platz 6, 17 Punkte aus 7 Spielen. Und Freddy Bobic hat in den letzten Wochen sehr viel richtig gemacht, was man insbesondere an Kostic sehen kann. Der, weil er ja am Anfang der Saison, der hatte sich, glaube ich, direkt am 2. Spieltag schwer verletzt, der kam ja sehr, sehr langsam in die Saison. Also das war nicht der Kostic, über den ich vor einem Dreivierteljahr noch gesagt habe, den muss Dortmund holen. Der hat eine Ausstiegsklausel von 30 Millionen, den musst du dir holen. So einen Spieler brauchst du. Und jetzt kommt er langsam ins Rollen. Und was sagt Adi Hütter? Naja, ist ja klar, sein Kumpel, die sind ja Privatfreunde, sein Kumpel Jovic ist wieder da. Und natürlich fühlt er sich wohler, wenn noch ein Kumpel im Team ist. Das heißt, mit Luka Jovic haben sie nicht nur den verlorenen Sohn bis Sommer zurückgeholt, sondern sie haben eigentlich 2 Spieler verpflichtet. Nämlich Kostic und Jovic, weil die plötzlich wieder funktionieren. Und das ist ja auch so etwas, wo Freddy Bobic in seiner Funktion als Einkäufer sagt, okay, ich gucke aufs Mannschaftsgefüge. Ich mach's nicht wie Hertha BSC und guck nur aufs Preisschild, was kostet der? Ah, teuer, muss gut sein, sondern wir holen uns den zurück und wir bauen uns eine Mannschaft, die passt. Und dazu noch zwei Spieler, die unbedingt genannt werden müssen. Erik Durm ist Außenverteidiger bei Eintracht Frankfurt. Man hat ihn fast vergessen. Ja. Der ist Weltmeister geworden mit Kevin Großkreutz zusammen. Der hat sich festgespielt auf rechts und ist mittlerweile so stark, dass Danny da Costa, einer meiner absoluten Lieblingsspieler in Frankfurt über Jahre, nach Mainz geflüchtet ist. Auch den, Erik Durm, haben sie stark gemacht. Und Gibrissot auch wieder erstarkt, auch so ein Spieler. Und dann ist da die eine Personalie, der ist im Winter schon gekommen. Der war früher mal Nationalspieler. Er hat bei Gladbach gespielt. Der war im Ausland. Jetzt spielt er bei Frankfurt und lange hat es keiner mitbekommen. Aber, Mike, über wen spreche ich? Wer ist einer der Garanten für den Aufschwung bei Eintracht Frankfurt?
Ist das der Spieler, wo ich schon vor 3 Wochen gesagt habe, wir müssen mal über Younis sprechen?
Genau. Das ist für mich die Personalie. Also, wenn man aufs System von Eintracht Frankfurt guckt, wenn ihr euch erinnert, wie sie durch Europa gebüffelt sind, 18, 19, hatten sie ja immer ein klares System. Das war das Signature-System von Eintracht Frankfurt, war dieses 3-5-2. Dann ist Hütter in Ermangelung der entsprechenden Spieler, Kostic verletzt, Danny da Costa war im Formtief und so, bisschen davon abgekommen und hat auf ein 4-4-2 oder auf ein 4-5-1 umgestellt. Das hat nicht so gut funktioniert. Sie spielen jetzt wieder in ihrem alten System mit der Neuerung, dass es eigentlich ein 3-4-2-1 ist, weil hinter Silva, der die Saison seines Lebens spielt, mit Younes und Kamada noch 2 kreative Spieler gesetzt sind. Und wenn Jovic dann ins Spiel kommt, diesmal am Wochenende gegen Bielefeld kam er für Younes ins Spiel, können sie halt dann plötzlich ihr klassisches 3-5-2 spielen. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Und in dem System funktionieren aber diese Spieler, weil eben Bobic dann sagt, ich hole den Jovic zurück, ich hole den Younes, der eben mal auch bei Löw auf dem Zettel stand und dann im Ausland ein bisschen verloren gegangen ist. Und wir gucken, ob der nicht bei uns in diesem gewachsenen Umfeld, mit diesem gewachsenen Team und einer klaren Struktur, die Adi Hütter dieser Mannschaft gibt, nicht einfach doch funktioniert. Und er wurde dafür belohnt. Und er wurde auch belohnt dafür, dass er das Risiko gegangen ist, Jovic aus Madrid zurückzuholen.
Ja, und unter anderem, also hat ja vieles funktioniert, unter anderem hat Danny da Costa auch seinen Formtief überwunden, allerdings in Mainz. Aber trotzdem. und das ist schon, nein, das ist schon klasse. Also da wird halt einfach sehr zielgerichtet agiert und das zahlt sich dann aus. Und dieses Prinzip, dieses, wir holen da jemanden, damit die 2 Freunde auf dem Platz stehen, dass das richtig gut funktioniert, das haben wir ja auch zum Beispiel bei Borussia Dortmund mit Schürrle und Götze gesehen. Und da hat Frankfurt gesagt, daran müssen wir uns orientieren. Das ist für uns die Marschrichtung. Das ist klasse, das freut mich sehr, dass das dann auch...
Du bist so ein richtig destruktives Schwein heute. Ich mag das.
Ja.
Bitte machen Sie weiter.
Ich habe wirklich gerade mit großer Begeisterung deiner Expertise gelauscht, aber gerade noch gedacht, Däubel, der hat wirklich Ahnung vom Fußball. Habe ich gerade gedacht. Das war gerade so
mein
Gedanke.
Hast du gedacht? Ja, was man übrigens in Frankfurt auch sieht,
Bankentürme.
Ruhiges Arbeiten, eine klare Idee und am Trainer festhalten, auch wenn es mal nicht so läuft, wie man sich das möglicherweise vorgestellt hat. Auch da wird man nicht nervös, sondern macht einfach ganz straight weiter und hat ein tolles Team hingestellt, hat irgendwie wirklich auch mittlerweile, bringt man Dinge auf den Rasen, die Spaß machen, sich anzusehen. Und sowas finde ich toll.
So, ich habe euch noch ein richtiges Frankfurter Schmankerl mitgebracht. So, haltet euch fest.
Ja.
14, es stand wirklich gestern, ich habe es bei Kicker gesehen, bei Sport1 überall. 14 Tore nach 18 Spielen bricht André Silva den Hölzenbein-Rekord.
Und zwar den von Klaus Hölzenbein.
Da musst du auch erstmal drauf kommen. Ich musste erstmal nachgucken. Also, Bernd Hölzenbein hat 77, 26 Tore geschossen für Eintracht Frankfurt. Das ist
hätte ich aber auch nicht gedacht, dass das so viele waren. Wahnsinn.
Ja, und ich glaube, Yeboah hat nochmal 20 geschossen und ist auch Torschützenkönig geworden in den 90ern. Ja. Und wisst ihr, wer der letzte Spieler, es ist jetzt hier wieder die Quizminute mit Lukas Vogelsang, wer der letzte Eintracht-Stürmer war, dem nach 18 Spielen 14 Tore gelungen waren?
Der letzte Eintracht-Spieler, dem nach 18 Spielen 14 Tore gelungen waren?
Jeboa. Boah,
muss ich kurz.
Nee.
Ja, nee, den hatten wir ja gerade. Den hatten wir ja gerade schon. Lass mich das mal. Gib mir mal ein paar Sekunden.
Ich gebe dir aber einen Tipp schon mal.
Ja.
In der Abstiegssaison 10-11.
Oh, shit.
Ich hab's.
Ja?
Mann, ich hab's. Wie heißt der denn nochmal? Verdammt.
Nee, ich komm nicht.
Meier.
Hä? Nein, nicht der Fußballgott.
Ach so, was?
Nicht der Fußballgott.
Nicht Alex Meier?
Pass auf. Zum Zungeschnalzen und nochmal liebe Grüße an Otto Rehhagel. Theofanes Gekas.
Gekas, ja, leck mich doch am Senkel. Ach Gott, Theofanes Gekas. Krass.
Guck mal. Es gibt auch eine wunderbare Überleitung zum Thema Borussia Dortmund und deren Transfer.
Ich habe nämlich nur noch knappe 7 Minuten. Da muss
ja, okay, pass auf. Und deren Transferpolitik. Es ist natürlich auch Wahnsinn, dass du jetzt mit André Silva, der eben den Hölzenbeinrekord jagt, und Jovic plötzlich 2 Stürmer von diesem Format hast. Also, du hast sowieso einen, der gut funktioniert. Dann geht im Winter völlig überraschend Bas Dost nach Brügge. Auch ein Move, den ich bisher nicht verstanden habe. Aber du holst halt Jovic zurück. Und jetzt hast du plötzlich die Option. Du bringst den als Joker und dann spielen die vorne in einem Duo. Oder du hast halt ein Backup, falls Silva auch mal sagt, du, da zwickt irgendwas, ich kann jetzt nicht. Dann wird keiner hysterisch und dann sagt auch keiner, ja, ja, aber der Marco Reus kann ja auch Neuner spielen, wenn er möchte. Sondern die sagen, nee, wir haben noch Luka Jovic, der spielt jetzt vorne im Sturm. Also nicht irgendwie was Halbes. Man sagt dann, Armin Younes kann das ja spielen und der Kamada. Nee, man hat plötzlich 2 Mittelstürmer. Und mit diesem einen Transfer hat Eintracht Frankfurt meiner Meinung nach nicht nur nach Lewandowski und Müller das beste Sturmduo, sondern nach den Bayern auch die beste Offensive im Moment. Und das ist doch etwas, wo man sagt, warum gibt es sozusagen zum Haaland keinen Jovic? So unser altes Ding.
Ich wollte es gerade sagen, was wünsche ich mir eigentlich bei Borussia Dortmund seit Jahren? 2 Stürmer.
Ja.
Ja, es ist ja so.
Ja. Und ja gut, da werden jetzt wahrscheinlich viele sagen, ja, aber wir haben noch diesen 16-Jährigen und werden den als volltauglichen Bundesliga-Stürmer anführen und sagen, wieso, wir haben noch 2. So, das, ja, hm. Und der ewige Mandzukic ist jetzt beim AC Milan.
Ja, das ist ja sowieso eine Sensation, wo Ibrahimovic ihn mit offenen Armen empfangen hat, gesagt hat, jetzt können wir den Gegnern doppelt wehtun.
Weißt ja, fantastisch,
so, das
oder?
Das ist der miese Sausturm. Also überleg mal, du bist Verteidiger und dann kommt der 39-jährige Ibrahimovic und hat im Schlepptau noch den mittlerweile, glaube ich, 35-jährigen Mandzukic, der, über den ich, glaube ich, mal geschrieben habe, ausschließlich aus Ellenbogen besteht. Und die beiden sind dann plötzlich, wenn sie wollen, das Sturmduo und sie haben auch noch Ante Rebic auf dem Flügel. Ich möchte nicht, keine Innenverteidigung oder keine Viererkette in der Serie A sein. So viel Catenaccio kannst du gar nicht einstudieren, wie die dich plattwalzen, die 3. Also das
da kann man nur sagen, wie gut, dass Borussia Dortmund nicht in der Serie A spielt, ne?
ja, vor allen Dingen, weil übrigens geiles Zitat vom wirklich merkwürdig aussehenden, dünnen oder dünneren Rainer Kallmund. Er macht mir wirklich Sorgen, wenn er da so in seinem Polunder verloren geht. Aber er sagte, als dann der Kollege von 93 beim Doppelpass sagte, ja, aber Sancho und Haaland und Rainer. Und dann sagte er, siehste, wir reden immer nur über die Offensive bei Dortmund, wie toll die besetzt ist. Aber müssen wir nicht vor allen Dingen sagen, dass die gesamte Defensive fehlgeplant ist. Und damit sind wir bei 2 Baustellen. Auf der einen Seite fehlt Borussia Dortmund eine Jovic-Personalie, aber auf der anderen Seite ist ja auch, also funktioniert es ja hinten nicht, sonst hättest du ja nicht diese Standardschwäche.
Und die Standardschwäche ist wirklich, also das ist schon sehr beeindruckend, muss man mal sagen.
Ja, vor allen Dingen gegen welche Teams auch, ne? Also ja, also das ist wirklich, ist ja nicht so, als kämen da, also bei allem Respekt vor den Gegnern, aber ist ja jetzt auch nicht so, als kämen da die unglaublich ausgefuchsten Superteams, bei denen du es einfach nicht verhindern kannst. Und wie die Tore da teilweise gefallen sind.
Es kommen einfach Leverkusen und Gladbach.
Naja, aber vorher schon.
Wer ja, aber ja Köln, schon Union. Teams? Union gewinnt so. Durch, glaube ich, 2 Standards. Köln hat den unglaublichen Trick angewandt. Ecke auf den ersten Pfosten, Wolf verlängert, Skiri drückt ihn über die Linie. Da denkt man, okay, kann einmal passieren. Wenn es davon aber eine Doublette gibt, ein paar Minuten später, dann bist
und dann wirklich kommt, unglaublich.
Dann kommt ja das, Joachim Kroll ruft mich an und sagt, 7 Niederlagen nach 18 Spielen. Ich kann mir auch nicht dran erinnern, wann wir das das letzte Mal hatten. Also auch diese Verzweiflung, die du sonst ja in der, ja, in der Süd, auch in der Wand auch spüren würdest, die natürlich aber im Moment einfach verpufft. Aber es ist ja einfach historisch scheiße.
Ja, absolut. Ja, ja. Absolut. Genau das ist es. Ich nehme mal an, in der letzten Klopp-Saison waren es ähnlich viele Niederlagen, könnte ich mir vorstellen. Also ich bin da
waren sie nach dem, da waren sie aber auch nach der 0-1 Niederlage gegen Augsburg. Da hat Raul Bobadilla getroffen für Augsburg. Da waren sie auf dem letzten Platz. So, überleg mal, was für eine Referenz am Ende einer, sozusagen am Ende einer Trainergeschichte. Und jetzt reden wir darüber, sozusagen Favre verschwunden, Terzic der neue Hoffnungsträger. Gleiche, übrigens, glaube ich, deckungsgleiche Statistik jetzt wie Favre aus den letzten 7 Spielen. Also wirklich gleiche Punktzahl geholt, keine Verbesserung. Er kriegt's auch nicht in den Griff. Und dann kommen wir doch zu der entscheidenden Frage. Genauso wie du in Berlin sagst, wenn Labbadia gehen muss, muss Preetz als Erster gehen. Ist nicht die Frage mittlerweile so, ich mag Michael Zorc total gerne. Und er steht auch für
übrigens
alles.
Übrigens derselbe Zorc, den wir noch vor kurzer Zeit gefeiert haben. Ne?
Ja, also, und es ist ja aber, wenn du
Pulisic und Co.
Aber wenn du Favre und Terzic sagst, musst du irgendwann auch Zorc sagen und du musst Watzke sagen. Weil wenn du merkst, dass egal welcher Trainer, Stöger, Bosch, vorher Tuchel, dann Favre, jetzt Terzic, wenn die alle diese Mannschaft, diesen Kader nicht in den Griff bekommen, dann kann es ja vielleicht am Ende auch gar nicht nur am Trainer liegen. Dann liegt's doch an der gesamten Vereins.
Wobei man da, glaube ich, ich verstehe so in der Arithmetik der Argumentation ist das, ja, ich kann das nachvollziehen, aber wir reden ja hier über ein ganz anderes Niveau, ja. Wir reden ja über eine Mannschaft, die einfach kontinuierlich meistens auf dem zweiten Platz eingesegelt ist. Da dann zu sagen, dass das ein derartiges Versagen ist, dass gleich dieses Personal ausgetauscht werden muss, das halte ich für wirklich überzogen. Soweit würde ich mich wirklich nicht aus dem Fenster lehnen wollen. Was aber klar ist, ist, dass man sich eindeutig kritischer hinterfragen muss und kritischer hinterfragt werden muss, weil die Mischung natürlich überhaupt nicht stimmt. Du holst halt einfach die absolute Platin-Offensive und hast dann einfach wirklich eine totale Gurkendefensive. Und das stimmt nicht. Und es stimmt ja auch etwas so in der Mentalität ja offensichtlich auch nicht. Da, sonst würde man nicht andauernd auch gegen vermeintlich schwächere Gegner sich dann auch so hängen lassen mitunter. Also da stimmt ja auch etwas nicht. Und natürlich muss man da auch an Instanzen herantreten, die eben nicht der Trainer sind. Das ist ja total berechtigt. Ich persönlich, bevor ich mich jetzt wirklich gleich ausklinke, kranke einfach nur wahnsinnig daran, wenn ich sehe, was für eine Potenzialverschwendung da stattfindet. Du hast halt einen Spieler wie Haaland und du wirst ihn nicht halten können, weil es einfach kein Argument gibt, zu bleiben. Zu sagen, ja, warum soll ich denn jetzt hier irgendwie um die Europa League spielen, wenn sich ganz Europa um mich kloppt? Und das finde ich halt einfach wahnsinnig, wahnsinnig bitter und frustrierend, das mit anzusehen. Es ist halt einfach so eine derartige Verschwendung von Potenzial. Und das ist das Allerschlimmste, was man da beobachtet. Und das tut wirklich weh, das mit anzusehen. Das ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig ärgerlich.
Einen Gedanken möchte ich dir aber noch mit auf den Weg gehen, Micky. So, wenn wir nämlich über vorne Haaland sprechen und über hinten Hummels und Akanji und so, eine Personalie, also ich habe sehr oft Personalie gesagt in dieser Folge, aber es geht halt sehr viel diesmal um Personalien, aber eine Entscheidung habe ich bei Borussia Dortmund überhaupt nicht verstanden. Jeder weiß intern, dass Roman Bürki kein Keeper ist, mit dem du eine Meisterschaft holst oder wo du in der, also der hat immer Sensationsmomente
wie gegen Lazio. Wurden wir mehrfach drauf hingewiesen.
Wie gegen Lazio in der Champions League. Aber das Spiel gegen Gladbach hat er wieder gezeigt. An sehr guten Tagen rettet er dir mal einen Punkt, aber er ist auch echt ein Unsicherheitsfaktor dahin. Und das weiß jeder bei Dortmund. Es ist schon lange hinter vorgehaltener Hand, dass gesagt wird intern, eigentlich ist das nach Roman Weidenfeller und so, ist nicht der Keeper, mit dem wir ins Meisterschaftsrennen gehen wollen. Wieso wird dann der Vertrag erstmal verlängert? So, und wieso sagt man nicht, okay, wir machen das nochmal neu auf? Und man holt.
Reine Sturheit.
Und man holt mit Hitz einen Ersatzkeeper, der maximal genauso gut ist, wo es dann gehupft wie gesprungen ist, wer zwischen den Pfosten steht. Warum sagt man nicht, wir holen auf jeden Fall einen Keeper, der dir dann auch mal 6 bis 9 Punkte garantiert, weil er
Der FC Liverpool mit dem von uns stets hochgelobten Jürgen Klopp hat, wenn auch für sehr viel Geld, ja genau diesen Move gemacht. Sie haben diesen Handlungsbedarf gesehen, haben sich mit Alisson Becker jemanden geholt, der ihnen dann halt zusätzlich die Spiele gewinnt. Und das zahlt sich aus. Mit Van Dijk, wir reden hier über sehr, sehr viel Geld, das ist nicht immer so machbar, aber da wurde halt einfach genau die Problematik erkannt und dann wurde zielgerichtet entsprechend verstärkt. Und jetzt muss ich wirklich los, es hilft alles nichts.
Aber müsste Roman Bürki dann nicht mal ein Gesicht machen wie Becker auf der Grundlinie?
ein letztes und damit renne ich jetzt aus dem Saal. Und das ist, wenn ich schon wieder lese, dass man versucht, die eigenen Probleme in den Griff zu kriegen, indem man Rose und Neuhaus holt. Also da kann ich dann wirklich gut verstehen, dass die Gladbacher uns mittlerweile hassen, wie wir den FC Bayern in den Jahren so rund um 2012, 2014, die wirklich denken, ey, sag mal, lasst doch einfach eure Scheißfinger von unserem Konstrukt hier und löst eure Probleme alleine. Muss ja andere Möglichkeiten geben. Das kann ich mittlerweile sehr, sehr gut nachvollziehen, dass sie sagen,
was auch nur,
weil Borussia dran steht. Was?
Das sagst du doch nur, weil du keinen Ärger mit deinem Bruder haben willst.
Ja, ich liebe meinen Bruder und ich möchte, dass er eine gute Zeit hat. So, also macht's gut, ihr Mäuse. Tschüss, tschüss.
Tschüsschen. So, also wir entschuldigen an dieser Stelle Micky natürlich, weil er einfach in diesen Zeiten des Dschungelcamps wahnsinnig viel arbeiten muss. Ich möchte einen Punkt sagen, der mir, ich bin ja in euren Dialog nicht so richtig reingekommen gerade. Was die Schwierigkeit und die Probleme bei Borussia Dortmund sind ja nicht erst seit dieser Saison da, sondern sie sind auch da wieder ein Problem von Identität, von Idee, von dem, was man eigentlich letztlich im Fußball erreichen will und was man als Team, als Mannschaft, als Verein sein will. Und ich glaube, das, was wir diese Saison erleben, ist die fatale Fehlentscheidung, zum einen immer wieder zu sagen, wir können nur Zweiter werden in dieser Bundesliga. Wir haben hinter Borussia, hinter Bayern München, haben wir keine Chance, weil wir so klein sind und weil wir so wenig Geld im Vergleich zu den großen Bayern haben und so weiter. So, das ist so ein, damit gehst du ja schon quasi mit einem Rucksack in die Liga rein und überträgst das auch psychisch in deine Mannschaft, was die Mentalität angeht. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass dadurch bedingt hat man sich zu lange, den Satz habe ich schon mal gesagt, hat man so, sich zu lange damit zufrieden gegeben, Ausbildungsverein für Manchester United oder Real Madrid zu sein. Und genau das ist das, was Borussia Dortmund jetzt auf die Füße fällt, weil sie einfach keine klare Idee entwickelt haben, wie sie möglicherweise kreativer oder schlauer oder anders oder ähnliches, trotz 200 Millionen Euro Unterschied, eine Idee entwickeln, wie man möglicherweise doch Meister werden kann. Und ich weiß, dass es niemand mehr hören kann, aber wie kannst du denn bitte, wir reden von Profifußball, wir reden von Leistungssport, wie kannst du denn bitte einen Trainer entlassen, der einen Pokal holt? Aus meiner Sicht, das können viele andere anders sehen, aber aus meiner Sicht sollte das der Anspruch sein von Borussia Dortmund, zumindest nach 2012, 2013, 2011, sollte das der Anspruch sein, Meister zu werden und den DFB-Pokal zu gewinnen. Jetzt hast du einen Trainer, bei dem du zu allem eine Rekordsaison spielst und trotzdem nicht Meister wirst, weil die Bayern einfach viel, viel besser gewesen sind. Und du hast einen Trainer, der den Pokal gewinnt und trotzdem entlässt du ihn, weil du menschlich mit ihm nicht klarkommst. Und da muss man einfach mal sagen, es hat genügend Warnungen gegeben in der Zeit, als Thomas Tuchel Trainer bei Borussia Dortmund gewesen werden sollte. Man wusste also in Dortmund, worauf man sich einlässt, dass man einen schwierigen Charakter, einen sehr eigenen Menschen nach Dortmund holt. Der hat aber das getan, was er aus meiner Sicht als Nachfolger von Jürgen Klopp tun musste. Er hat nämlich weitere Titel gewonnen. Und nur weil es dann menschlich nicht geklappt hat, ist man von diesem Weg abgegangen. Und dann kam ja wieder das, was wir bei anderen Vereinen auch beobachtet haben. Geschwurbel, dann kommt plötzlich Peter Stöger und muss irgendwie in irgendeiner Form die Saison retten. Dann hat man keine Idee mehr. Dann macht man auf der einen Seite sensationelle Transfers, indem man beispielsweise Dembélé holt und ihn ja zu einem horrenden Geld dann an den FC Barcelona verkauft. Und davon gibt es ja viele, viele Beispiele, wo einfach wirklich sensationell in dem Punkt gearbeitet worden ist. Aber das ist dann letztlich auch das Einzige, was man als Ziel gehabt hat, ist, Talente zu holen und sie für teures Geld zu verkaufen. Das kann aber nur für einen kurzen Ausschnitt von vielleicht 2 oder 3 Jahren eine Idee sein, in der du dir eben dadurch versuchst, das finanzielle Gap zu Bayern München aufzuholen. Dann muss es eine Idee geben, was man mit dem Geld macht, und nochmal, das ist einfach nur meine Sichtweise, Leistungssport, Titel gewinnen, darum geht's im Fußball. Dann musst du eine Idee haben, wie du eben anders als der FC Bayern, aber trotzdem eine Truppe zusammenstellst, die in der Lage ist, insbesondere dann, wenn es in Saisons bei Bayern München nicht so gut läuft, einfach da zu sein, die Mentalität zu haben, die großen Spiele zu gewinnen, die Big Points zu machen und einfach wirklich eben die zweite Kraft im deutschen Fußball zu werden. Und zwar nicht nur, um das ständige Ziel Zweiter sich irgendwo auf die Fahnen zu schreiben, sondern die zweite Kraft im Fußball in Deutschland zu sein, die schlauer ist oder die kreativer ist oder die irgendwo eine strategische, spielerische, taktische Maßnahme findet, um eben doch Meister zu werden, trotz 200 Millionen Euro Unterschied zu Bayern München.
Okay, ja, sorry, ich bin gerade nicht so richtig gut in deinen Monolog reingekommen, aber es ist dir ja auch egal, dass ich gesagt habe, ich muss um 10.15 Uhr auf die Autobahn, ne? Nur weil ich es nicht in der Vehemenz vortrage wie Micky Beisenherz, verhaftest du mich hier so, auch weil wir Freunde sind, was ja die wenigsten wissen. Wir sind ja wirklich Freunde. Nein, das Problem ist, du hast komplett recht. Das Tuchel-Ding kann ich nur nicht mehr hören, genau wie Micky weint ja immer noch dieser punktebesten Saison aller Zeiten hinterher. Und natürlich waren wir im Olympiastadion, haben den Pokalsieg gesehen, aber ich glaube trotzdem, dass es da eben auch noch die Personalie Tuchel ein Problem war, weil ich gebe den Leuten schon, dass die sagen, ey, wenn wir mit einem Trainer gar nicht können, und da geht es, glaube ich, nicht nur darum, dass man bei Segmüller Dorade fressen kann oder mal ein Glas Rotwein trinkt, sondern es geht wirklich darum, wenn du so komplett konträre Ansichten hast, dass das auch fürs Binnenklima halt absolut, man sagt ja toxisch, früher hätte man einfach gesagt giftig, ist. Das kann ich schon verstehen, deswegen ist Tuchel trotz dieses einen Pokalsiegs auch nicht der Maßstab, aber trotzdem bei Borussia Dortmund gibt es einfach ein strukturelles Problem und ich weiß nicht, wie der Verein das beheben soll. Das werden wir aber auch in dieser Folge nicht mehr lösen können. Was wir aber lösen müssen, ist für alle, die für die kommende Woche Tickets für Bochum hatten. Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil wir da viele Anfragen schon bekommen haben und noch uns überhaupt nicht verhalten hatten, weil man das natürlich mittlerweile so für gegeben sieht und sagt, naja, ihr wisst ja, es ist Lockdown, es gibt keine Veranstaltung, niemand hat auf, aber trotzdem. Wir hatten ja Jahrhunderthalle aus November, die beiden Auftritte, die beiden Live-Shows in den Februar verlegt, Anfang Februar, ne? 2. und 3. oder was wäre es gewesen? 3. und 4. Auf jeden Fall nächste Woche. Natürlich findet das nicht statt. Und wir werden euch aber auf dem Laufenden halten, wie es jetzt weitergeht. Verlegen wir das nochmal in Richtung Frühjahr, Sommer. Wenn nicht, wie bekommt ihr euer Geld für die Tickets zurück? Darum werden wir uns kümmern. Das werden wir natürlich als Service anbieten. Das ist eine Selbstverständlichkeit von unserer Seite. Wir kümmern uns, wir sagen euch Bescheid, sobald wir was wissen. Ich hoffe natürlich, dass wir ab Mai oder so und am besten vielleicht sogar Open Air oder irgendwie das nachholen, weil ich hätte gerne in Bochum gespielt. Es geht im Moment nicht. Es tut mir leid für alle, die Karten haben. Uns tut's aber auch leid für uns, weil wir wirklich richtig Bock auf die Bühne hatten. Wir gucken mal, ob wir das nachholen oder wie ihr sonst sozusagen die Karten wieder loswerdet.
Wie meinst du das mit Geld zurück?
Na, weiß ich nicht. Die müssen doch, wenn es ausfällt, müssen die doch irgendwie, das macht man doch so.
Ja, aber entschuldige, Fußball fällt im Moment auch aus und die Leute kriegen ihr Geld nicht zurück.
Aber wir sind nicht, und das ist mir ganz wichtig, wir sind nicht der FC Schalke unter den Podcasts. Wenn wir nicht liefern, wir schicken jetzt nicht allen Käufern und allen Hörern irgendwelche Verträge und sagen, unterschreib das mal und verzichte auf dein Geld. Auch übrigens, und deinen Schlummergroschen von den 80 Felddienst, die du gekauft hast, den behalten wir auch noch, du Arschloch, weil du immer gekommen bist und dir die Pisse angeguckt hast. Nee, wenn wir nicht spielen, bleiben die Leute nicht auf ihren Karten sitzen. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Micky Beisenherz.
Sehr, sehr gut. Schön übrigens, wie du meinen Monolog abgekanzelt hast. Dafür bin ich extra nach Wolfsburg gefahren. Übrigens hätten wir eigentlich in dieser Folge auch noch über den VfL Wolfsburg reden müssen, der im Moment in einer wirklich brillanten Form ist. Da entsteht gerade was. Also bis jetzt zu dem Moment, wo ich es gesagt habe.
Ja, genau.
Aber ich bin extra dafür nach Wolfsburg gefahren, weil ich stand nämlich auf dem Hügel der Leiden. Weil ich mir gedacht habe, die Volkswagen-Tailgate-Tour, lass sie uns auch einfach direkt am nächsten Mittwoch um 20.30 Uhr nach dem Spiel Wolfsburg gegen Schalke live bei Sport 1. Danach wir. Lass ihn uns doch direkt vom Hügel der Leiden machen. Oh, und für jeden schlechten Wortwitz, bekommst du einfach, musst du einfach den Hügel der Leiden rauf und runter laufen. Habe ich mir so gedacht. Leider können wir da nicht senden, weil es in das Hygienekonzept der Liga eben nicht passt, weil wir da nicht reinkommen in den Bereich. Aber es sei auf jeden Fall nochmal darauf hingewiesen, Mittwoch 20:30 um und bei live bei Sport 1 die Volkswagen Tailgate Tour nach dem Spiel Wolfsburg gegen Schalke mit Micky, mit dir Lukas und mit mir auch.
Da ist dann also wieder wie bei Coach Carter, you owe me 1000 suicides and 2000 Push-Ups, ne? Also das,
genau.
Linien laufen, Medizinbälle schleppen und Sit-Ups machen mit Mike Nöcker. Ich freue mich drauf, es wird eine super Show, immer noch besser als der Doppelpass. Also.
Sag mal.
Was denn?
Das kannst du doch so nicht sagen.
Ach so, doch. Ich habe es mir extra angeguckt. Also, so. Ich muss los, Mike Nöcker. Übrigens, ich habe dich nicht ich habe dich übrigens nicht unterbrochen und auch nicht abgekanzt. Ich habe dich komplett ausreden lassen mit deinem Tuchel BVB Monolog, aber dazu kann man ja dann auch gar nicht mehr viel sagen, weil es stimmt ja alles und wenn man darauf was antworten will, bräuchten wir noch mal eine neue Folge. Die machen wir nächste Woche und darauf freue ich mich und ich wünsche dir eine ganz tolle Woche, Mike.
Die wünsche ich dir auch.
Bis dann.
Tschüss. Fahr vorsichtig.
Danke.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.